Das Universum
in einer Keksdose.
Ein Podcast von
Galatea,
Neso
und Psamate. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Universum in einer Keksdose. Wir beschäftigen uns heute mit einer Publikumsfrage, die uns Neso heute genauer beantworten wird. Und diese Publikumsfrage lautet wie folgt. Könnt ihr vielleicht die Entstehung von Erde und Mond aus Protoerde und Theia verdeutlichen? Gebäckempfehlung gab es dazu auch, und zwar Heidesand. Ich weiß nicht, worum es sich da handelt, aber das wird uns jetzt Neso genauer wohl präsentieren, oder?
Ganz genau. Ich habe sogar, also ich war auch bei Heidesand, das habe ich vorher ehrlich gesagt noch nie gehört. Und dann habe ich ein bisschen geresearched und habe geschaut, was das so ist. Und das ist ein Keks, so ein Mürbeteig-Keks, der aus Norddeutschland quasi kommt oder auch ein bekannter Weihnachtskeks ist. Es heißt auch deswegen Heidesand, weil es gibt so eine, ich hoffe, das sage ich jetzt richtig, es gibt so eine kleinere Stadt in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein, namens Heide. Und dort sind halt auch viel, weil es am Meer ist und so, dann viele sandige Gebiete. Und weil das so Mürbeteig-Kekse sind, die halt so ein bisschen sandig ausschauen und vielleicht wissen, weiß man halt, wie so Mürbeteig-Kekse sind.
Das halt quasi diesen.
Und das, genau, also ich muss dazu sagen, ich war heute schon sehr fleißig, weil ich weiß, also dadurch, dass ich die noch nie gesehen habe bei uns hier oder nicht genau weiß, wo man die herkriegen würde, plus ich mich vegan ernähre, dachte ich mir, es wird ein bisschen schwierig, die für mich zu finden, jetzt so im Geschäft oder so. Und deswegen habe ich ein Rezept gefunden und dachte mir, ich backe sie einfach und habe die heute in der Früh vor der Aufnahme jetzt noch gebacken.
Wow.
Wahnsinn.
Das sind so runde Mürbeteig-Kekse im Endeffekt.
Boah,
schau
nicht
so super aufregend auf.
Willst du das Rezept dann mit uns teilen in den
Shownotes?
Kann
ich
gerne
mit euch teilen. Mhm.
Okay.
Werde ich dann machen.
Muss
sehr auch ehrlich
cool.
sagen, ich habe von Dr. Oetker ein Rezept mir rausgenommen.
Okay.
Aber ich werde sie jetzt gleich verkosten und schauen, ob sie auch gut geworden sind, weil ich habe sie noch nicht gekostet. Sie liegen jetzt so, sind jetzt schön ausgekühlt, sind schon vor 2 Stunden frisch aus dem Backofen.
Wie lange bist du schon wach?
Es ist Sonntagmorgen. Es ist Sonntagmorgen, ich bin heute schon länger wach und habe schon einiges erledigt.
Oh, der hört sich ja richtig keksig an, wenn du da reinbeißt.
Ja, jetzt können wir gleich unser Keks-Crunch neu aufnehmen.
Ja, stimmt.
Okay, wow, die sind richtig gut. Ein ganz wichtiger Teil von dem ist nämlich, was ich jetzt gelesen habe in den Rezepten, dass, also Mürbeteig ist ja quasi Butter, Mehl und Zucker.
Mhm.
Und in dem Fall bräunt man aber zuerst die Butter, also lässt sie schmelzen, bräunt sie ein bisschen an.
Okay.
Und dann lässt man sie nochmal hart werden und verarbeitet dann den Teig und dadurch werden sie dann so.
Wie lange bist du wirklich schon wach, dass allein die Butter wieder hart geworden
ich hab gestern noch schon was vorbereitet dafür.
Okay. Wahnsinn.
Aber ja, ich bin tatsächlich schon lange nach.
Neso, Hut ab.
Ja.
Ich glaube,
Respekt.
Neso ist nämlich die einzige Person bei uns, die wirklich selber schon Kekse gebacken hat für den Podcast.
Ja,
und zwar mehr als einmal. Wir sind, also, ja, ich und Samantha sind ein bisschen.
Hey, ich hatte selbst gebackene, obwohl,
ja.
Nein, die waren von meiner Mama.
Ich habe auch von meiner Mama immer genommen.
Ja, ich backe sehr gern und wie gesagt, dadurch, dass ich mich vegan ernähre, ist es halt dann oft einfacher, mir die Sachen selber zu backen, als dann wo zu kaufen.
Ja.
Und ich mache das aber eh auch sehr gerne und deswegen passt das ganz gut. Und ich dachte mir eben, jetzt haben wir schon eine Gebäcksempfehlung dazu bekommen.
Das stimmt.
Das würde ich schon eigentlich ganz gern einbauen und dann habe ich geschaut und die waren jetzt nicht ultra schwer zu machen und dann dachte ich mir, hey, wir haben einen Themenvorschlag und dazu gleich eine Gebäcksempfehlung. Also wir freuen uns auch über alle Keksempfehlungen, die ihr uns schickt. Und dann dachte ich mir, das will ich dann eigentlich auch gleich. Also ich mag dann nicht mit irgendwie Chocolate Chip Cookies kauen, wenn wir eh schon eine Empfehlung kriegen. Das ist dann immer ein bisschen komisch. Deswegen, genau, habe ich beschlossen, ich werde den noch backen.
Ich finde es voll cool, dass wir so eine Gebäcksempfehlung bekommen haben. Und noch dazu etwas, was keiner von uns gekannt hat.
Ja, das stimmt. Danke an Arnim an der Stelle für die Frage und für die Gepäckempfehlung.
Gut, und weil es ja heute dann um den Mond, um den Erdenmond genauer gesagt, und auch die, oder hauptsächlich die Entstehung von dem geht, werden wir auch gleich in das Thema einschreiten. Und wir haben jetzt schon öfter über Planeten und Sterne geredet. Wir haben jetzt, glaube ich, auch schon öfter relativ gut definiert, was das so ist, wie man sich das vorstellen kann. Wir haben aber noch gar nicht so genau über Monde geredet. Und wir haben allgemein noch nicht so genau definiert, was ein Mond überhaupt ausmacht.
Stimmt.
Genau. Und jetzt habe ich mir das ein bisschen genauer angeschaut und muss ich ehrlich sagen, ich meine, ja, wie viele Definitionen auch in der Astronomie, ist die Definition für den Mond meiner Meinung nach ein bisschen schwammig. Aber alles in allem, genau, also wir wissen Sterne, wir wissen Planeten. Planeten kreisen um Sterne herum und prinzipiell können Planeten, Zwergplaneten oder auch sogar Asteroiden, also Asteroiden sind einfach auch sehr große Gesteinsbrocken, die aber nicht so groß sind, dass sie durch ihre eigene Gravitation wirklich rund werden. Also die sind quasi, wenn man zum Beispiel einen Zwergplaneten hernimmt, noch mal kleiner als ein Zwergplanet auch. Mhm. Aber auch Asteroiden können Monde haben. Und prinzipiell, also das, was ich gefunden habe als Definition, ist, dass ein Mond ein natürlich entstandenes, kompaktes astronomisches Objekt ist und der eben eine Umlaufbahn um ein massereicheres Objekt hat. Und in dem Fall haben wir zum Beispiel eben unsere Erde, um den unser Erdenmond eben kreist. Mhm. Und der Erdenmond ist eben dieser natürlich entstandene, also jetzt nicht von uns Menschen gemacht, sondern natürlich entstandene, relativ kompakte Körper, der eine relativ stabile Umlaufbahn um unsere Erde hat.
Okay, genau. Ja.
Andere Namen für Mond wären auch Trabant oder auch Satellit. Beziehungsweise Satellit ist ein bisschen schwierig, weil ein Mond ist eigentlich ein natürlicher Satellit. Mhm. Also eben, wie wir vorher gesagt haben, der entsteht natürlich. Das heißt, unser Mond, Erdenmond, natürlicher Satellit. Weil Satelliten prinzipiell kennen wir auf der Erde, haben wir Menschen gemacht, ins All geschossen, haben auch eine Umlaufbahn um die Erde herum, aber sind eben keine Monde per se. Weil ein Mond definiert wirklich, dass er natürlich entstanden ist.
Okay, Frage vielleicht, weil ich weiß nicht, ob das bei Monden dann auch definiert ist so, aber bei den Planeten, wenn ich mich zurückerinnere, da war ja quasi auch das ein Teil der Definition eines Planeten, dass sie quasi eine Umlaufbahn um die Sonne haben müssen. Aber da war ja zusätzlich, dass die Umlaufbahn ja dann auch gewisse Eigenschaften haben muss, also dass das halbwegs regelmäßig ist und nicht ein extrem elliptischer Umlauf um die Sonne ist. Ist das bei den Monden dann auch so definiert, dass das die Umlaufbahn gewisse Eigenschaften haben muss sozusagen?
Muss ich ehrlich sagen, da habe ich nicht etwas ganz Spezifisches dazu gefunden. Aber prinzipiell ist es schon so, dass man den Mond erst definieren kann, wenn er wirklich eine Umlaufbahn um dieses Objekt hat. Und es ist ja auch so, die Sonne hat eine extrem hohe Masse, deswegen eine sehr starke Gravitationskraft. Das heißt, jetzt auch Körper, die sehr weit außen wären, aber auch sehr schräg quasi, jetzt blöd gesagt, elliptisch um sie kreisen, da ist dann vielleicht eben so diese Zwischenfrage zwischen, zählt es noch als Planet? Aber ein Planet selber hat auch natürlich eine Gravitation. Aber da ist es jetzt nicht so, dass dann der Mond zum Beispiel wirklich quasi extrem, extrem weit weg sein kann und dann wirklich noch eine Umlaufbahn haben kann um diesen Planeten, weil dann die Gravitationskraft nicht mehr ausreicht in diese Richtung. Also ich hoffe, das ergibt Sinn und versteht die Frage ein bisschen.
Also ich hätte jetzt so verstanden, dass der Mond muss ja dann trotzdem irgendwie gravitativ gebunden sein an das Ding, das er umkreist. Und wenn er dann zu weit weg wäre,
dann wäre das
vielleicht
nicht mehr möglich,
potenziell auch verlieren. Okay.
Aber also prinzipiell einfach nur, was ich gefunden habe, ist, es gehört eine Umlaufbahn dazu. Und ein Mond ist auch normalerweise, also was auch diesen Mond definiert eben, ist, dass es eine Umlaufbahn um ein massereicheres Objekt ist. Das heißt, der Planet oder Asteroid oder Zwergplanet ist massereicher als der Mond selber. Also ein Mond hat immer weniger Masse als das Objekt. Genau.
Gibt es irgendwie eine Mindestmasse, die ein Mond haben muss oder eine Mindestgröße? Weil ich habe jetzt gerade an den Saturn gedacht mit den Ringen. Da sind ja wahnsinnig viele Einzelteile drinnen, aber ob es da irgendwie eine Abgrenzung gibt.
Ja, ich glaube, das ist halt wieder ein bisschen schwierig. Da müsste ich kurz nachdenken. Ich meine, da gibt es natürlich wieder, es gibt halt prinzipiell die Abgrenzungen zwischen jetzt auch zum Beispiel Meteoriten und Asteroiden und also alles quasi kleine Gesteinsbrocken wirklich sind ja Meteoriten, also wirklich kleine Kieseln und sowas. Und ich glaube, dass da, also das ist eben, was ich meinte mit, das ist ein bisschen schwammig, es ist jetzt nicht so super klar definiert, dass du sagst, also bei Planeten haben wir es schon ein bisschen klarer definieren können. Mhm. Da gibt es so diese Grenzen von der Masse und so. Aber bei Monden ist es noch nicht ganz klar, soweit ich das jetzt verstanden habe.
Ja, noch dazu, du hast ja gemeint, es sind kompakte Körper. Mhm. Und jetzt zum Beispiel die Ringe vom Saturn, das ist ja nichts wirklich, einzelner kompakter Körper.
Genau, das sind mehrere Kiesel, so blöd gesagt jetzt vielleicht. Okay. Da ist natürlich dann auch immer so die Frage, okay. Aber beziehungsweise ist es ja auch so, dass zwischen, es gibt ja diese zwei markanten großen Ringe vom Saturn. Mhm. Und zwischen denen kreist ja auch nochmal ein als Mond definiertes Objekt.
Stimmt, ja.
Und der
ja.
ist wieder kompakter, klarer. Also ich glaube, das kann man dann schon so circa so abgrenzen, genau.
Mhm.
Aber es, wie gesagt, das ist so in Worten immer ein bisschen schwierig, das so zu
sagen. Ja. Du hast ja gemeint, quasi bei den Planeten ist es schon ein bisschen genauer definiert und so. Ja und nein, wir haben ja auch bei den Planeten schon gesagt, dass es eigentlich auch irgendwo ziemlich schwammig ist, weil das passt bei den Planeten vielleicht gerade noch so für unser Sonnensystem, aber wenn wir uns dann andere Planetensysteme anschauen, wird es schon wieder schwieriger.
Ja, das stimmt.
Diese Definitionen so genau anzuwenden.
Ist schwierig, so das Ganze genau zu definieren, und dann gibt es dann die Ausreißer, die das dann wieder ein bisschen schwieriger machen. Genau. Nur auch als Info, wenn ich jetzt in dieser Folge, weil wir jetzt tatsächlich speziell uns mit dem Erdenmond beschäftigen, unser Erdenmond hat den einfallsreichen Namen Mond. Deswegen, wenn ich heute vom Mond rede, dann meine ich eben unseren Mond, der sich um unsere Erde dreht. Nur, dass das alle nochmal klar wissen, weil, wie gesagt, ein Mond ist ja, wir haben, also unsere Erde hat eben einen Mond, und wie gesagt, der hat den vorteilhaften Namen Mond, und andere Planeten haben zum Beispiel mehrere Monde, die dann wieder eigene Namen haben. Genau. Wenn wir jetzt auch von anderen Planeten reden, komme ich ein bisschen zu dem Teil, wie ein Mond entstehen kann überhaupt oder wie das überhaupt passiert, dass ein Planet einen Mond hat. Es haben nicht alle Planeten in unserem Sonnensystem einen Mond. Also zum Beispiel Merkur und Venus, die haben keine Monde. Aber alle anderen schon wieder. Der Mars zum Beispiel, der hat zwei Monde.
Mhm.
Und bei Saturn und Jupiter, da gibt es auch schon die kämpfen die ganze Zeit so um die Vorherrschaft, wer mehr hat. Und Uranus und Neptun haben auch relativ viele. Und eben auch, wie gesagt, die Zwergplaneten können auch Monde haben. Also zum Beispiel der Pluto hat auch Monde. Ja, wir sind eigentlich fast ein bisschen einzigartig, dass wir nur einen Mond haben. Dafür ist unser Mond auch relativ groß.
Mhm.
Dann gibt es halt die verschiedenen Theorien, wie jetzt so Monde entstehen können. Und haben sich auch bei uns auf der Erde schon extrem oft, weil der Mond ist ja sichtbar im Himmel, wenn er vor allem zum Beispiel beim Vollmond oder so, ist er halt natürlich sehr, sehr klar und man kennt ihn und man weiß, wie er ausschaut. Und natürlich hat man sich dann schon früh gefragt, wie der dann entstanden ist.
Mhm.
Und da gab es dann schon ganz, ganz viele Theorien. Also prinzipiell gibt es die Optionen, dass ein Planet sich Monde unter Anführungszeichen einfängt. Das bedeutet, wenn zum Beispiel jetzt sagen wir, ich nehme jetzt den Mars her, weil bei dem war das ziemlich sicher so, mit großer Sicherheit, dass da zwei, in dem Fall Asteroiden, also so größere Gesteinsbrocken, in die Nähe von der Umlaufbahn vom Mars gekommen sind und der sie dann durch seine Gravitation eingefangen hat und auf eine stabile Bahn um sich gebracht hat. Mhm. Also es hat eben mit diesen Gravitationskräften zu tun, die da auf den Planeten auswirken, auf diese Teile dann. Beim Mars hat man deswegen diese Theorie, dass das ziemlich sicher so ist, weil seine Monde, die heißen übrigens Phobos und Deimos, was griechisch ist für Furcht und Schrecken. Und die sind sehr unförmig. Also die sind, kann man sich eigentlich ein bisschen vorstellen, wie so kartoffelförmig. Also,
also nicht so schön rund wie der Erdmond.
Genau. Also unser Erdmond zum Beispiel ist halt wirklich ein relativ schön rundes Objekt. Und bei dem Mars hat man eben deswegen die Theorie, dass der die ziemlich sicher eingefangen hat.
Mhm.
Hat man bei der Erde auch schon überlegt, ob das sein könnte. Dadurch, dass aber der Mond so groß ist und einfach einige so physikalische Aspekte nicht so ganz dazu gepasst haben, hat man da dann eigentlich auch wieder gesagt, na, das wird es eher nicht sein. Theoretisch gibt es dann aber auch noch die Theorie, dass es viele Monde gab, also quasi die Viele-Monde-Theorie heißt sie tatsächlich, dass es mehrere Monde um die Erde herum gab, die gleichzeitig eingefangen worden sind und die dann irgendwann verschmolzen sind zu einem großen Mond.
Okay.
Aber von diesen Einfangtheorien, was die Erde und den Erdenmond angeht, ist man eigentlich schon wieder relativ weit weg. Und das liegt vor allem daran, dass man schon gefunden hat, also wir haben ja schon auch bepersonte, kann man das sagen, Missionen zum Mond gehabt. Also es waren schon Menschen auf dem Mond und haben dann auch Gesteinsproben mitgenommen. Ich wollte jetzt nicht bemannt sagen.
Ja.
Haben Gesteinsproben mitgenommen und es ist schon klar relativ, dass die Erde und der Mond vom Gestein her, beide in ihrem Mantel, eine relativ ähnliche Gesteinszusammensetzung haben. Also da ist relativ viel Ähnlichkeit drinnen. Und deswegen ist man dann auf die Idee gekommen, der Mond könnte ja als Teil von der Erde entstanden sein. Also quasi ist irgendwie rausgebrochen oder so. Und da gab es tatsächlich, der Sohn von Charles Darwin, der George Howard Darwin, hat, das war schon 1878, hat der diese Theorie schon mal aufgestellt, als einer der ersten, der die aufgestellt hat. Und die heißt die Abspaltungstheorie.
Aha.
Und bei dem hat der quasi theorisiert, dass die Erde, wie sie ganz jung war, in ihrer ganz frühen Phase, extrem schnell um ihre eigene Achse sich gedreht hat. Und bei dieser extrem schnellen Rotation um sich selber sehr instabil geworden ist und sich ein Teil quasi einfach abgeschlottet hat.
Ja, sehr kreativ. Was?
Ja, gibt's auf jeden Fall die Theorie.
Das habe ich noch nie. Okay, fürs 19. Jahrhundert sehr fortschrittlich. Also wenigstens hat er nicht mehr geglaubt, dass Gott die Welt erschaffen hat, so wie sie ist.
Charles Darwin hat das auch nicht gedacht. Ja. Also Charles Darwin Evolutionstheorie. Also
ja.
Sein Sohn, dass der dann so an sowas denkt, finde ich dann eh auch, ja, okay. Was ich aber auch ganz, ganz spannend finde, weil es, das war auch bevor man wirklich Untersuchungen hatte, also bevor die ersten Mondlandungen waren und bevor man auch wusste, dass die Erde und der Mond relativ ähnliche Gesteinszusammensetzung hat. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dass damals das erste Mal schon theorisiert wurde, dass der Mond als ein Teil von der Erde entstanden sein könnte.
Ja.
Was ich recht spannend finde.
Also für die Zeit eigentlich, klingt zwar jetzt lächerlich im Nachhinein, oder lächerlich,
das stimmt,
komisch,
schon, ja.
Aber für die Zeit sehr beeindruckend. Ist einfach nur, ich habe mir das jetzt so visuell vorgestellt, wie die Erde sich so um sich selber dreht und da so Steine ins Weltall schiebt.
Ja, voll. Ja,
das ist ein
aber
bisschen ein
die ist dann auch
Bild
mittlerweile
einfach
nicht mehr tragbar, sagen wir so, weil ich werde das nicht so ganz explizit und spezifisch erklären, aber der Drehimpuls vom Erde-Mond-System, also die ganzen physikalischen Energien, die da quasi in diesem ganzen System drinnen sind, die sind mit diesem mit dieser Theorie zum Beispiel einfach gar nicht erklärbar. Also mit dem passt das dann einfach nicht mehr zusammen. Das hat man noch ein bisschen überlegt, könnte das sein, aber das passt dann einfach nicht zusammen mit den Geschwindigkeiten, in denen sich Erde und Mond um sich selber drehen und umeinander drehen. Also deswegen hat man dann auch gesagt, okay, die wird jetzt eher nett sein. Es gibt tatsächlich relativ viele so Theorien. Also ich habe da beim Durchschauen relativ viel gefunden, was man da schon alles überlegt hat, wie der Mond entstanden sein könnte. Aber die heute am stärksten vertretene und auch wahrscheinlichste Theorie, das ist eben genau diese Theorie, die in unserer Frage auch gestellt wurde. Nämlich, da haben wir vorher schon angesprochen, die Protoerde und Theia. Die Protoerde, also das nennt man quasi unsere Erde, wie sie noch ganz jung war, in einer ganz jungen, frühen Entstehungsphase, wie sie noch nicht ganz fertig war quasi und noch relativ formbar auch war, also wo sehr heiße Oberfläche war, wo sehr viel geschmolzenes Gestein noch auf der Oberfläche war und eben eine sehr, sehr junge Erde, vor circa 4,5 Milliarden Jahren war das. Man hat nämlich das Alter vom Mond schon relativ gut schätzen können, jetzt auf 4,5 Milliarden Jahre. Zu dieser Zeit, also wir nennen diese Protoerde Gaia, also Gaia ist die unter Anführungszeichen personifizierte Erde, also das kommt wieder mal aus der griechischen Mythologie. Und ist bekannt als eine der ersten Gottheiten und generell um unsere Erde wird oft als Gaia auch bezeichnet. Und deswegen, wir nennen jetzt diese Protoerde, diese ganz junge Erde eben als, benennen wir jetzt Gaia. Damals eben, also da haben wir auch schon in einer früheren Folge über die Planetenentstehung geredet. Es war ja so eine riesengroße Scheibe quasi um die Sonne herum, um die junge Sonne, wo sehr viel Gesteine quasi miteinander verschmolzen sind oder sich zusammengerafft haben und dann langsam die Planeten entwickelt haben. Und natürlich sind dann einfach sehr viele von diesen Teilen immer wieder kollidiert miteinander. Mhm. Und damals, unsere Erde war dann schon eben relativ in einem jungen Stadium, wie gesagt, noch relativ formbar. Und dann ist es mit eben ziemlich großer Sicherheit so gewesen, dass es einen anderen Protoplaneten gab, der damals so circa Marsgröße war. Der wird Theia genannt. Und Theorie ist eben, dass diese Theia mit dieser Gaia kollidiert ist. Nicht jetzt wirklich so frontal komplett und reingekracht, sondern was man jetzt bisschen so überlegt hat in so Simulationen, das ist nämlich das Coole, diese, das habe ich noch nicht dazu gesagt, diese Theorie ist das erste Mal 1975 aufgestellt worden. 2022 gab es jetzt aber neue Simulationen von der NASA, die das alles nochmal ein bisschen gefestigt haben mehr und die dann nochmal mehr drüber nachgedacht haben und auch verschiedene Parameter nochmal mit reingebracht haben. Und da haben sie eben gemeint, okay, wahrscheinlich war so der Winkel, der Aufprallwinkel so circa 45 Grad. Das heißt, die ist mehr so, haben sich mehr gestreift so miteinander. Mhm. Also Theia kracht eben quasi in Gaia hinein, streift Gaia so ziemlich arg. Und bei dieser Kollision sind diese beiden jungen Protoplaneten, also sind diese beiden Protoplaneten miteinander verschmolzen. Aber weil es ja eben vor allem so ein Streifen war und jetzt nicht so ein frontal draufknallen, ist es eben auch so gewesen, dass dann auch Teile ins All geschleudert worden sind. Jetzt kommt diese neue Simulation von 2022. Also es war wirklich vor eineinhalb Jahren erst, im Herbst 2022, hat die NASA auch ein neues Video, das Video werde ich dann noch verlinken in der Infobox, nämlich gibt es jetzt neue Simulationen, wo sie eben ganz viele Parameter reingebracht haben, wo sie ganz oft so Simulationen durchgegangen sind, wie das hat sein können, weil früher hat man eben gedacht, okay, gab es diese Bruchstücke, die haben sich dann über 1000 Jahre quasi zusammengesammelt und dann ist dadurch der Mond entstanden. Mhm. Aber das Coole ist, aber das Coole ist, dass die eben vor eigentlich voll kurzer Zeit, das finde ich so spannend gerade, dass da die NASA eben diese neue Studie rausgebracht hat und diese Simulationen geteilt haben eben mit uns. Laut der ist es so, und das passt dann eigentlich auch halt mit den ganzen Parametern, die halt jetzt im Erde-Mond-System drinnen sind, relativ gut zusammen, deswegen ist es relativ gute Simulation gewesen. Da ist die Theorie so, dass sich im Endeffekt ein relativ großer Brocken losgelöst hat und eben ins All geschleudert worden ist bei dieser Kollision. Und von diesem großen Brocken hat sich da jetzt nochmal ein kleinerer abgespalten. Und durch die Gravitation von diesem größeren Gesteinsbrocken ist der kleinere quasi weiter weggeschleudert worden von dieser Protoerde. Mhm. Ist dadurch aber auch gekommen in eine relativ stabile Umlaufbahn um die Protoerde. Also ist wirklich durch diesen großen Gesteinsbrocken, durch die Gravitation weggeschleudert worden, hat dann quasi dort einen Orbit gefunden um die Protoerde und der größere Gesteinsbrocken ist wieder zurückgefallen auf die Protoerde. Dadurch, dass das alles auch relativ so geschmolzenes Gestein war, ist der größere Teil wieder zurückgefallen auf die Protoerde und mit ihr verschmolzen. Dadurch quasi dieser kleinere Brocken, der dann in diesem Orbit um die Protoerde dann entstanden ist, das ist dann quasi der Grundmond, wie wir ihn halt heute kennen.
Ah, okay. Mhm. Der ist gar nicht so langsam über Zeit aus diesen weggeschleuderten Klumpen entstanden, so wie das ja eigentlich oft hergezeigt wird noch, sondern die neue Theorie ist quasi, dass der Großteil von dem Mond eigentlich relativ instant da war und der sich halt dann noch ein bisschen angefressen hat.
Ganz genau. Also die Theorie setzt gerade, dass der Mond innerhalb von ein paar Stunden, circa 5 Stunden entstanden ist eigentlich.
Was? Wow.
Es ist voll spannend, weil da einfach eine relativ neue Studie ist, die dann nochmal voll viel auf den Kopf stellt. Und zu dieser Zeit hatte auch dieser Brocken, der dann eben diesen Grundmond darstellt, ca. 70% von der heutigen Masse schon. Also da ist gar nicht mehr so viel dazugekommen.
Arg.
Gewaltig.
Ja, ist ziemlich spannend.
Ganz anders, als man es sich halt bisher vorgestellt hat.
Ja, das ist
aber
schon ganz cool.
Ist ja auch wieder quasi nur die neueste Theorie.
Sicher.
Ja.
Eine von vielen. Also
doch dazu in die Vergangenheit blicken wird ein bisschen schwer.
Ja.
Das sowieso. Aber cool, dass man da quasi nochmal wieder was ganz Neues oder wo was draufkommt, wie es vielleicht war.
Das Witzige
ist, also das finde ich auch spannend. Ja.
Dieses Video oder dieser Clip von dieser Simulation, ich glaube, ich habe das gesehen, nämlich einfach nur auf der Suche nach einem Video, wie der Mond entstanden ist. Und jetzt verstehe ich es endlich, weil es war immer so, aha, ja, ja, da sieht man, wie der Mond entsteht. Also, ah, das soll das zeigen. Vielleicht hätte ich es mir auch durchlesen können, aber so ist es doch viel angenehmer, wenn es jemand anderer einen erklärt.
Aber okay, wisst ihr was, das ist urdumm, aber ich musste vorher so lachen, als du das mit der Gaia und Thea erklärt hast, weil bei Thea muss ich immer an diese Butter denken, diese Margarine, die es bei uns gibt, die schreibt man so anders, aber die heißt ja Thea, also das ist jetzt keine Werbung, aber und dann habe ich weiter, und dann hast du erzählt mit, ja, und dann war noch alles so flüssig und dann vermischte sich und ich habe einfach an Kekse denken müssen, weil meine Mama verwendet das immer zum Backen.
Also schau, okay. Jetzt haben wir wieder den Full Circle zu den Keksen zurück.
Stimmt,
also ich habe
sie
heute nicht mit der Thea-Butter gebacken, aber ja, das passt eigentlich alles wieder sehr gut zusammen.
Sorry, total, total.
Alles gut, alles gut. Da werde ich gleich mir noch ein Stück
Mach wieder weiter mit dem sinnvollen Inhalt, ja.
Was ich aber eben extrem spannend finde, ist, dass diese Kollisionstheorie eben 1975 aufgestellt worden ist. Das war dann eigentlich auch schon nach der ersten Mondlandung, wo wirklich Menschen auf dem Mond gelandet sind, weil das war 1969. Wahrscheinlich da hat man dann eben gefunden, okay, da sind eben sehr viele Ähnlichkeiten in so den Gesteinselementen. Und ich finde es halt sehr cool, dass an der jetzt einfach noch weiter geforscht worden ist. Und das ist meiner Meinung nach jetzt am Mond sehr spannend, weil ich glaube, dass wir den Mond oft, also ich natürlich wird viel dran geforscht und so, aber trotzdem wird so, wenn man so in den Himmel schaut, der Mond so, ja, ja, den kennen wir, ja, das ist eh der Mond und so. Aber eigentlich finde ich es cool, wenn man dann drüber nachdenkt, dass der so nah an uns dran ist und wir trotzdem so wenig über ihn wissen. Und es trotzdem so viel Mysterien drum gibt und wir da auch jetzt noch auf neue Erkenntnisse stoßen oder auf neue, die Theorien halt nochmal mehr umdrehen quasi, dass man eben sagt, früher hat man glaubt, der ist innerhalb von ein paar tausend Jahren entstanden und jetzt denkt man, okay, nein, ist eher innerhalb von 5 Stunden gewesen, dass der entstanden ist. Es ist immer spannend, wenn man drüber nachdenkt, was alles so weit weg ist und die ganzen Sterne und die ganzen Galaxien, die es noch draußen gibt, aber ich finde es auch sehr cool, wenn man sich dann ein bisschen mehr wieder beschäftigt mit dem, was unmittelbar vor der eigenen Nase ist,
ja.
Weil das ist auch der einzige Himmelskörper, auf dem bis jetzt Menschen waren.
Ja.
Also es gibt ja bis jetzt noch keinen Planeten oder keinen anderen Mond, auf dem bis jetzt Menschen waren. Außer der Erde.
Außer der Erde.
Ganz genau.
Ja, voll.
Er ist ja eigentlich auch trotzdem noch immer sehr weit entfernt. Also wenn man bedenkt, wie groß ist die Erde und der Mond ist einfach über 300.000 Kilometer von uns entfernt. Mhm. Das ist halt eine enorme Distanz. Ich meine, im Vergleich zum restlichen Universum nichts, aber für uns Menschen natürlich wahnsinnig eigentlich.
Prinzipiell, wie wir schon gesagt haben jetzt, es sind in der Astronomie immer ganz spannend, so die anderen Sachen und so, die ganz weit weg sind. Aber wenn wir uns jetzt nochmal den Mond genauer anschauen, der Mond ist nicht nur cool, weil wir ihn halt so nah haben und auch wir schon als Menschen drauf waren, sondern er ist allgemein einfach extrem wichtig dafür, dass unsere Erde unser Leben auch eigentlich möglich macht. Also es hat vielleicht schon jemand von euch gehört, der Mond entfernt sich langsam von uns. Hat sie schon mal gehört?
Ja, aber ich habe gerade keine Ahnung mehr, wie, was, warum.
Werde ich gleich ein bisschen erklären.
Ja.
Also der Mond ist eben auch einfach sehr wichtig für uns auf der Erde, damit unser Leben so möglich ist, wie es möglich ist. Und da werde ich dann auch noch später in die Infobox einen Link reingeben zu einem Artikel, was passiert, wenn der Mond plötzlich weg ist. Weil Wäre schon eine ordentliche Auswirkung. Also nicht, wenn er plötzlich weg wäre. Dass sich der Mond entfernt von uns, das sind circa 3 bis 4 Zentimeter pro Jahr. Im Endeffekt, nur um euch gleich zu sagen, ist nicht so arg viel, dass das jetzt super viel Auswirkungen hat, weil in der Zeit, in der er wirklich signifikant weit weg wäre, ist die Sonne schon zu einem roten Riesen geworden und
na, da haben wir andere Probleme.
Dementsprechend ist es jetzt eh nicht so etwas, was dann plötzlich, wo man sagt, oh nein, der Mond ist nicht mehr da oder so. Aber es ist auf jeden Fall spannend, dass sich der Mond trotzdem pro Jahr fast 4 Zentimeter von uns entfernt. Jetzt erkläre ich noch ganz kurz, warum das überhaupt so ist. Wir kennen wahrscheinlich relativ alle, dass diese Gezeitenkräfte, Ebbe und Flut, dass das mit dem Mond etwas zu tun hat. Also der Mond, der hat ja auch eine Anziehungskraft auf die Erde und umgekehrt. Und die Anziehungskraft vom Mond, aber auch von der Sonne tatsächlich, die führen dazu, dass sich eben die Meere und aber auch die Landmassen rhythmisch so langsam ein bisschen auf und ab bewegen. Daher kommt dann eben auch so dieses Ebbe und Flut, weil sich da eben die Wassermengen ein bisschen auf und ab bewegen quasi. Okay. Auf den Mond wirken tatsächlich auch von der Erde aus diese Gezeitenkräfte. Also unsere Erde übt auch auf den Mond Gezeitenkräfte aus, was zum Beispiel dann auch dazu geführt hat, über die Zeit, dass der Mond rotationsgebunden ist, was wir vielleicht auch schon mal gehört haben. Wir sehen ja eigentlich immer nur die gleiche Seite vom Mond. Das heißt, er dreht sich so um uns, dass wir immer eigentlich nur eine Seite sehen. Also es gibt eine Seite vom Mond, die wir eigentlich von der Erde aus nie sehen können.
Ja, ja.
Nennt man auch oft fälschlicherweise die dunkle Seite des Mondes. Aber ja, da scheint trotzdem die Sonne ab. Keine Sorge, da ist es nicht dunkel. Zurück zum Mond, der auf unserer Erde die Gezeitenkräfte auslöst. Die führen tatsächlich auch dazu, diese Gezeitenkräfte, dass die Rotation von der Erde so ein bisschen, also die sich um sich selber dreht, so ein bisschen abgeschwächt wird, also ein bisschen verlangsamt wird.
Aha. Okay.
Da habe ich auch ein bisschen gebraucht, um das so ganz zu verstehen. Und da habe ich jetzt gestern auch nochmal mit jemandem drüber geredet. Und wir haben auch gemeint, schwierig zu sagen, so quasi Henne-Ei, was war dann irgendwie zuerst? Und wo, ja, aber auf jeden Fall. Prinzipiell, wie gesagt, führen eben diese Gezeitenkräfte vom Mond dazu, dass sich die Rotation um die Erde um sich selber ein bisschen abbremst. Das bedeutet aber auch, dass sich genau deswegen der Mond von uns entfernt. Und das kommt tatsächlich jetzt daher. Ihr kennt es vielleicht beim Eiskunstlaufen, wenn man so eine Pirouette dreht, also so sich ganz schnell um sich selber dreht. Ja. Wenn man die Arme so an sich anwinkelt, ist man extrem schnell. Wenn man die Arme aber wieder ausstreckt weiter, dann wird man viel langsamer. Das bedeutet jetzt in dem Fall, die Rotation von der Erde bremst langsam ab, das heißt, sie wird langsamer. Aber um dieses ganze System, die ganzen Drehimpulse da drinnen noch zu erhalten, bedeutet das eben langsamer. Das heißt theoretisch, die Arme müssen ausgestreckt werden, damit es überhaupt langsamer wird. Das heißt, wenn wir jetzt uns quasi den Mond als so diese Arme vorstellen, was es Sinn ergibt, der bewegt sich ein bisschen weiter von uns weg.
Weil die Energie ja gleich bleiben muss im System.
Ganz genau.
Also, ja.
Energieerhaltungssatz, Energie in diesem Mond-Erde-System nennt man das dann auch, muss eben gleich bleiben. Das heißt eben, wenn zum Beispiel der Mond näher an uns drankommen würde, dann wird sich die Erdrotation sehr viel verschnellern. Andererseits, wenn sie weiter weggeht, wenn der Mond weiter weggeht, verlangsamt sich die Drehung um sich selber ein bisschen.
Okay? Das heißt, die Entfernung vom Mond führt zur Verlangsamung der Erde? Oder ist es die Verlangsamung der Erde, die... Also das ist dieses Henne-Ei-Ding, was du jetzt gemeint hast.
Genau, genau. Okay. Gestern habe ich mit jemandem drüber geredet und es ist spannend, weil... Ja, da ist dann die Frage, ist okay. Aber ich, es ist eigentlich eher, dass quasi... die Verlangsamung dazu führt, dass der Mond weggeht weiter. Aber gleichzeitig führt ja auch genau der Mond dazu, dass die Erde sich langsam um sich selber dreht. Ist
ein
ganz spannend.
Teufelskreis.
Genau.
Aber wenn es der umgekehrte Fall wäre, also dass halt der Mond weggeht, weil sich die Erde verlangsamt, was wäre dann quasi der Auslöser dafür, dass sich die Erde verlangsamt? Weil es muss ja dann einen Grund geben, warum sich die Erde verlangsamt. Das passiert ja nicht einfach so, weil ihr Fahrt ist.
Ja, das hat genau mit diesen Gezeitenkräften von Sonne und, also wahrscheinlich spielt ja dann die Sonne auch wieder mit, dass die Sonne und der Mond beide halt so diese Gezeitenkräfte auf die Erde auswirken und die Rotation um sich selber bei der Erde eben ein bisschen abbremsen. Was aber auch ist, also dass innerhalb von, ich glaube, 400 Millionen Jahren oder sowas sind das, die da wirklich da jetzt einen großen Unterschied machen, weil zum Beispiel jetzt vor 400 Millionen Jahren ist es eben so, dass die Umdrehung von der Erde circa 22 Stunden gebraucht hat. Jetzt sind es eben diese 24 Stunden. Okay. Also das ist wirklich auch extrem klein, dieser Effekt. Also die Gezeitenkräfte von Mond und
Sonne.
Ich
finde 2 Stunden mehr oder weniger.
Natürlich.
Ist jetzt schon, also für uns Menschen zumindest.
Ja, in 400 Millionen Jahren.
Ja, und so. Aber ich habe jetzt vorher so überschlagsmäßig
quasi gestern
gedacht, seit der Sohn von Charles Darwin zum ersten Mal sich überlegt hat, woher der Mond gekommen ist, sind es 4,5 Meter circa, dass der Mond sich entfernt hat.
Ja,
wenn es 3 Zentimeter sind und es sind circa 150 Jahre dazwischen.
Mhm.
Wissen wir eigentlich, ob das gleichbleibend ist, wie viel sich's pro Jahr verändert oder ob das quasi dann schneller wird oder langsamer mit der Zeit? Also kann man das so linear zurückrechnen?
Ich glaube, man kann das ganz linear zurückrechnen. Ich weiß es aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht, ob das, also ich, bis jetzt habe ich auch nur diese Zahl gefunden mit den, ich glaube 3,8 bis 4 Zentimeter sind's.
Ja, ja, von den 4 Zentimetern habe ich auch schon mal gehört. Aber das habe ich mich jetzt nur gefragt, weil du gemeint hast, das beeinflusst sich halt alles gegenseitig und
Aber wie gesagt, ich glaube trotzdem, das hat jetzt auf unsere Lebenszeit sowieso keine Auswirkung. Aber es ist nur auf jeden Fall ein spannender Effekt, dass man sagt eben, okay, der bewegt sich trotzdem so langsam ein bisschen weiter weg von uns. Also langsam verlieren wir den so ein bisschen. Da gibt es nochmal was Spannendes dazu. Da haben wir vor kurzem einen neuen Artikel dazu gefunden. Nicht nur, dass sich der Mond von uns entfernt, er schrumpft auch noch. Also der Mond ist innerhalb von den letzten 100 Millionen Jahren um mehr als 46 Meter geschrumpft.
Okay.
Was nicht nichts ist.
Das ist ganz schön viel eigentlich.
Mhm.
Aber 100 Millionen Jahre wieder.
So, ja, aber also es ist natürlich, ja, aber ganz prinzipiell, was ich dazu gefunden habe, ich glaube, das ist jetzt noch nicht so ganz genau erforscht, aber prinzipiell ist es, dass der Mond im Inneren abkühlt und dadurch kleiner wird. Was dann eigentlich das Gefährlichste an dem Ganzen ist, ist, wenn man jetzt zum Beispiel uns potenzielle Mondsiedlungen anschaut, weil es gibt ja ganz viele Wünsche von Weltraumorganisationen, dass man Siedlungen auf dem Mond hinbaut und von dort dann weitere Weltraumforschung macht, dass dort dann aber eigentlich relativ große Gefahren dafür sind, in gewissen Gebieten vor allem, weil dieses Zusammenschrumpfen zu quasi, ich nenne es jetzt Mondbeben führt. Also das nennt dann quasi so, in diesem Artikel steht es auch drinnen, der Mond wird faltiger quasi, also der wirft dann wirklich so Falten. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, auch ist auch in diesem Artikel ganz gut beschrieben, wie eine Weintraube, die austrocknet und dann zusammenschrumpft zu einer Rosine und die wirft dann auf so Falten oben auf der Oberfläche. Und so ein bisschen kann man sich das bei der Mondoberfläche vorstellen. Und das hat eben ein bisschen Auswirkungen, wenn man dann schaut, okay, da und da ist es irgendwie vielleicht gefährlich, da ist es die Gefahr höher für diese Falten, für diese, ja, ich nenne es nicht Erdrutsch, sondern so, dass dann Gestein dort irgendwie zusammenrutscht oder sich eben diese Falten dort bilden oder es gibt starke Beben dort gibt quasi und das kann halt dann zum Beispiel für potenzielle Mondsiedlungen eine Gefahr bergen.
Okay, das heißt, es ist dann auch nicht so einfach, wir fliegen zum Mond und bauen uns ein Haus hin, sondern man muss auch sich wirklich gut überlegen, wieso und wo man das hinbaut. Und nicht nur aufgrund von, wo können wir gut landen, sondern anscheinend auch, wo wäre es potenziell auch gefährlich.
Genau, ich werde diesen Artikel auch noch zu den Links dazu hauen. Da muss ich auch ehrlich sagen, ich habe mir jetzt diesen Artikel hauptsächlich durchgelesen und ich habe jetzt noch nicht so viel mehr recherchiert über das Schrumpfen vom Mond. Wer da jetzt nochmal genauer wissen will, gerne nochmal nachfragen Genau, vielleicht findet man noch andere Artikel. Aber genau, das ist der, den ich auf jeden Fall dazu gefunden habe und wo eben was einfach mal grundsätzlich erklärt wurde, was da so passiert. Im Endeffekt, nur als ganz kurzer Side-Track, was wäre jetzt denn tatsächlich, wenn der Mond wirklich ganz weg wäre? Wirklich so, also wenn wir wissen, er schrumpft, er entfernt sich von uns. Wir wissen aber auch, okay, das hat jetzt für unsere Zeit auf der Erde, auf der wir sind, jetzt nicht die ärgsten Auswirkungen. Aber nur ganz theoretisch, warum ist der Mond für uns überhaupt so wichtig? Warum, wenn der jetzt wirklich plötzlich weg wäre von 0 auf 100, was würde da passieren? Prinzipiell würde sich die Rotation von der Erde extrem um sich selber verschnellern. Und das liegt wieder genau an diesem Pirouettenmodell. Es liegt nämlich daran, diesmal würden die Gezeitenkräfte dann nicht mehr vom Mond ausgehen. Das heißt, diese, man nennt es eben so Flutberge, dass dann quasi diese Anziehung von den Meeren auf den Mond, das wird dann nicht mehr so hoch gehen, sondern es wäre dann eher so eine relativ schwache Hebung nur noch, weil das nur noch von den Gezeitenkräften von der Sonne kommen würde. Und die in dem Fall viel kleiner ausfällt, weil es weiter weg ist. Und da kann man sich vorstellen, das sind dann quasi, man hat die Arme ganz weit draußen, zieht sie näher an sich ran, wird wieder schneller. Das heißt, die Rotation von der Erde um sich selber wird extrem schnell, was im Endeffekt dann so zu einer Tageslänge von nur 8 Stunden führen würde.
Angenehm.
Wow. Mhm.
Not.
Und durch diese schnelle Rotation würden auch natürlich...
noch weniger Schlaf.
würden auch extrem starke Stürme durch diese schnelle Rotation dann auch auf der Erde passieren. Also da gibt es dann extrem starke Windbewegungen und Stürme eben. Also das wäre, müsste sich das Leben dann auch rasant anpassen an das Ganze. Noch dazu ist unsere Erdachse, um die sie sich eben selber dreht, ist ja um ca. 23,5 Grad geneigt. Die steht nicht ganz gerade im Raum, also die Erde dreht sich nicht ganz gerade um sich selber, sondern ist so ein bisschen schief. Da würden wir wahrscheinlich auch einmal eine Kurzfolge dazu machen, dass dadurch dann auch die Jahreszeiten im Endeffekt entstehen. Würde ich jetzt noch nicht so genau darauf eingehen, aber nur, dass man es mal gehört hat. Und der Mond stabilisiert diese Rotationsachse auch. Und wenn der Mond jetzt plötzlich weg wäre, wird die Erdachse da auch ordentlich ins Schwanken und Wanken kommen. Und auch die ganzen Jahreszeiten und Temperaturen auf den verschiedenen Regionen auf der Erde würden extrem eskalieren im Endeffekt drauf und runter. Also das wäre, wie gesagt, ich werde da diesen Artikel reingeben, weil das ist super spannend beschrieben, was wirklich passieren würde, wenn plötzlich von einem Tag auf den anderen der Mond weg wäre. Und das hätte schon enorme Auswirkungen auf unsere Erde.
Was man aber schon sagen muss, hätte es den Mond von Anfang an nicht gegeben, hätte die Erde sich irgendwie anders halt eingependelt. Aber es geht halt hier jetzt wirklich darum, was, wenn der Mond von einer Sekunde auf die nächste einfach weg wäre, oder?
Natürlich.
Also wenn die, ja, crazy. Aber Gott sei Dank.
Aber trotzdem spannend, sich zu überlegen, dass die Erde oder vielleicht auch das Leben, wenn es dann eins auch gegeben hätte in dem anderen Fall, ganz anders ausschauen würde vielleicht, wenn wir den Mond eben nicht gehabt hätten von Anfang an oder vielleicht gar keinen Mond gehabt hätten auf der Erde. Beziehungsweise allein schon, dass durch den Zusammenprall ja sich ja auch die Zusammensetzung quasi der Erde verändert hat, weil sie ja mit diesem anderen Himmelskörper, also mit Thea, der Butter, zusammengestoßen ist. Also extrem, extrem spannend eigentlich, in wie vielen Arten der Mond Einfluss eigentlich auf die Erde hat. Und zwar nicht nur die Gezeiten.
Weil wir jetzt auch vorher schon von Mondmissionen geredet haben, wo Menschen auf dem Mond waren und generell wir ja auch um die Forschung vom Mond ein bisschen mehr geredet haben heute, würde ich jetzt noch ganz kurz ansprechen, dass dieses Jahr 2024 tatsächlich ein starkes Jahr für Mondmissionen ist, weil tatsächlich ist, also wir nehmen gerade Mitte Februar auf und am 15. Februar ist erfolgreich, gab es eine neue Start von einer Mission, die heißt Odysseus, ist von einer tatsächlich privaten Firma, hat auch mit SpaceX was zu tun, soweit ich was verstanden habe. Also das ist unter anderem mit Elementen von SpaceX zusammengebaut worden. Ist eben von so einer privaten Firma, die da auf den Mond eben diese, ich nenne es jetzt eben Sonde, auf den Mond bringen.
Und also einen Lander bringen sie hin, oder wie?
Ganz genau, sorry,
okay.
Ja, danke.
Das
ist nicht eingefallen, das Wort. Und auf diesem, also wie gesagt, das heißt Odysseus, dieser Lander. Und der hat relativ viele Instrumente von der NASA drauf. Was auch ganz wichtig ist, weil, was ich gerade gehört habe, ist es verschoben worden. Ist nicht im November 2024, sondern 2025 verschoben worden. Da wird die Artemis 2 Mission von der NASA starten. Und da ist das erste Mal, dass seit dem Jahr 1972, seit 1972 waren keine Menschen mehr auf dem Mond. Und das ist das erste Mal, dass wieder Menschen auf dem Mond landen sollen. Und was auch ganz cool ist, oder eigentlich auch ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein, ist tatsächlich das erste Mal eine Frau dabei als Astronautin. die erste weibliche Person, die dann auf dem Mond landet. Es ist auch nur eine Frau dabei und drei andere Männer. Aber egal, auf jeden Fall schon
mal
ganz cool.
Man muss aber an der Stelle sagen, inzwischen es gibt sogar viele Forschungen, dass es sogar klüger wäre, nur Frauen ins Weltall zu schicken. Aber das wäre ein Thema für eine Folge Frauen im Weltall.
Nur als kleiner Tipp, man braucht nicht 100 Tampons für eine Frau. Wer davon noch nicht gehört hat, bitte sucht's nach dieser Geschichte, das ist ganz witzig. Ja, bei dieser Artemis-Mission wird auch ein neues Raumschiff quasi getestet, das nämlich das Raumschiff namens Orion. 2022 gab es schon im November eine Artemis-1-Mission, das war aber eine unbemannte Mission und da haben sie den Mond quasi nur umkreist damit und haben eben geschaut, ob diese Artemis funktioniert gut, ob das alles passt und genau deswegen soll dann diese Artemis-2 wieder mit Menschen auf dem Mond landen. Also alles in allem.
Es wird spannend.
Wird spannend.
Das ist ja auch der
passiert relativ viel jetzt gerade hier.
Das ist dann auch der Anfang von der ganzen Mondstationsaufbau, Mission und so weiter. Also die nächsten Jahre, Jahrzehnte.
Voll. Ich finde das ja auch extrem spannend, weil da wird ja jetzt einfach schon so viel geforscht in die Richtung. Also auch die ESA, also die Europäische Weltraumorganisation, weil wir immer von der NASA reden, forscht ja da extrem viel in die Richtung, weil es geht ja auch dann darum, wie können wir dann dort längere Zeit bleiben auf dem Mond? Wie können wir uns dort auch vor der Umwelt schützen? Und vor allem, wie können wir die Ressourcen, die am Mond sind, verwenden, um uns dort was aufzubauen? Weil es ist halt einfach nicht sinnvoll, alles von der Erde mitzunehmen, sondern man versucht halt einfach, die Ressourcen, die dort sind, zu verwenden, um dann die Sachen zu produzieren, die wir zum Überleben brauchen. Und da gibt es schon ganz coole Sachen. Also ich weiß, dass es Projekte gibt, wo versucht wird, mit 3D-Druckern quasi Bausteine für Wohneinheiten zu bauen. Und zwar aus quasi Mondgestein oder etwas, was zumindest ähnlich ist, was wir auf der Erde haben, wie das Mondgestein, das wir halt kennen, das von den Missionen, den vorherigen, schon zurückgebracht wurde.
Ja. Man muss ja auch sagen, ich bin kein Fan. Ich verabscheue den Chef dieser Firma sehr. Aber was man schon auch sagen muss, SpaceX trägt da auch wahnsinnig viel bei, weil sie ja mit wiederverwendbaren Raketen die Nachhaltigkeit, soweit halt Raumfahrt nachhaltig sein kann, aber sie versuchen zumindest, dass die Raketen oder viele Teile der Raketen oder sie machen es auch schon, dass viele Teile der Rakete wiederverwendbar sind. Und das ist schon auch ein wichtiger Schritt Richtung viel Flug zum Mond.
Und ich finde auch, also die ganzen Investitionen, die halt durch SpaceX passiert sind oder die Nebenwirkungen quasi, die das gehabt hat, dass ja dann auch es wesentlich billiger ist, Cargo ins Weltall zu schießen mittlerweile als davor, wo es halt quasi nur die staatlichen Organisationen gegeben hat und dadurch auch wissenschaftliche Expeditionen leistbarer geworden sind, ist ja eigentlich auch ein netter Nebeneffekt. Aber natürlich, es hat ja alles immer zwei Seiten. Wenn das jetzt auch so alles kommerzialisiert wird, die Weltraumfahrt, und öffnet das ja auch anderen Sachen dann die Türen. Und da muss man halt schauen, wo geht das hin? Und es gibt ja dann auch so Sachen wie Weltraumgesetze oder eigentlich noch nicht.
Dazu wollte ich noch was sagen jetzt.
Was man sich dann wahrscheinlich überlegen muss. Ja, okay.
Das ist jetzt mein Abschluss für die Folge. Ich würde noch ganz kurz die Frage versuchen, kurz anzusprechen. Wem gehört der Mond? Es gibt einen Weltraumvertrag, aber es ist mega spannend. Das ist eigentlich auch so ein richtiges Rabbit Hole, wo man sich reinlesen kann. Ich finde das so interessant. Ich kenne mich sonst mit Rechten und Verträgen nicht so gut aus, aber das ist wirklich spannend. Es ist nämlich 1967 ein Weltraumvertrag aufgesetzt worden. Und du hast ja vorher schon eben, Galatea, weil du hast vorher schon drüber geredet, von wegen, ja, und dann die Ressourcen nutzen eben vom Mond, die man dort hat und so. Und ganz prinzipiell ist in diesem Weltraumvertrag festgelegt, dass es keinen Eigentumsanspruch auf Weltraumkörper gibt. Von einem bestimmten Land zum Beispiel. Das heißt, es gibt jetzt kein Land auf der Erde, das sagen darf, der Mond, das ist jetzt unserer. Es gibt, soweit ich weiß, ganz 102 Staaten, oh, Entschuldigung, 109 Staaten, die diesen Weltraumvertrag unterschrieben haben. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht ganz genau welcher, ich werde das nochmal alles genauer nachschauen und nochmal genauer erklären, ein andermal. Aber ich mag das nur kurz ansprechen, weil das ist eine richtig, richtig spannende Frage. Prinzipiell bedeutet das, okay, alle Weltraumkörper, alle Himmelskörper sind sozusagen Allgemeingut, das gehört uns allen. Es gehört keinem / uns allen, also das ist halt so, ja. Und dann gibt's aber eine riesengroße Lücke, vor allem was den Mond betrifft in diesem Weltraumvertrag, nämlich es gibt keine wirtschaftliche Regelung. Was bedeutet, wenn du, Galatea ist vorhin angesprochen, die Rohstoffe von diesem Mond zum Beispiel jetzt eben, wenn du da jetzt zum Beispiel irgendwie, unter Anführungszeichen, also sagen wir jetzt nur als Beispiel, du gräbst dort, du bist als Privatperson dort und findest Gold dort, dann gibt's
was war halt so
ein Beispiel zum Beispiel, gibt's keine nein, voll, aber, es gibt keine Regelung, wem diesen Gewinn zusteht. Also quasi, wenn wir jetzt auch dort Mond so eine Mondpopulation quasi aufbauen und dort gibt's dann eben, egal ob es jetzt ein Staat ist oder ein Privatunternehmen oder eine Privatperson, gibt's prinzipiell keine Regelung darüber, wer davon dann profitieren darf. Darf ich jetzt als Einzelperson sagen, ich verkaufe das jetzt oder ich bin jetzt irgendwie hier auf der Erde voll reich, weil ich habe da Mondgold oder sowas, also nur als Beispiel jetzt. Und
ich stelle mir gerade vor, wie im Wilden Westen, wo alle zum Gold suchen, nach Amerika geflohen sind. Und Gott sei Dank gibt es aber keine Native People am Mond, weil sonst wäre das ein großes Problem. Aber ich stelle es mir gerade so vor, wie die ganzen... Aber ich meine, das ist, glaube ich, auch ein großer Schritt in der Erforschung des ganzen Sonnensystems. Einfach dieses neue Sachen entdecken und neue Sachen finden. Und natürlich ist es auch der Geiz und die Geldgeilheit des Menschen.
Wir stellen dann immer gleich einen Besitzanspruch drauf. Ja. Also quasi auch so, Find des Keepers ist quasi, ich hab's gefunden, jetzt gehört's mir oder sowas. Aber das ist eben, das ist prinzipiell, was dieser Weltraumvertrag ja auch untersagt, dass das so ist. Aber es gibt eben diese Klausel nicht drinnen, dass jetzt die Rohstoffe von dem wirklich geschützt sind, sagen wir jetzt mal so. Also die dürfen dann ja eigentlich alle verwenden, weil es ist ja eigentlich ein Allgemeingut. Genau. Also das ist interessant. Voll schwierig. Und dann gab's auch mal einen Mondvertrag, der aufgesetzt worden ist. Allerdings, ich glaube, der ist 1979 aufgestellt worden, genau. Und der Mondvertrag, der heißt auf Englisch auch nochmal mit längerem Namen, da geht es eben nicht nur um den Mond, sondern auch generell um eben so die anderen Himmelskörper. Und da geht es eben um konkretere Aussagen. Als Beispiel habe ich gefunden, dass zum Beispiel Bergbau von internationalen Organisationen überwacht werden sollte oder sowas. Und dann auch so Abbaulizenzen vergeben werden sollen. Und da ist dann eben sowas wie Rohstoffsachen sind ein bisschen genauer geregelt und die Gewinne dazu. Und
ich glaube, in den 60ern und in den 70ern haben die sich vorgestellt, dass wir früher vorankommen, weil wir sind so
bestimmt,
weit
bestimmt,
entfernt.
Ja,
ich habe mir das auch gerade gedacht.
Aus dem Weltall auf die Erde holen.
Aber andererseits finde ich es auch total spannend, dass man das in den 60ern dann teilweise schon sich überlegt hat. Und tatsächlich, wenn wir dann so weit wären, so weiß ich nicht, ein Jahr davor, dann das aufzusetzen,
ist dann zu spät,
ist eigentlich wahrscheinlich nochmal viel schwieriger.
Ja. Weil jetzt wissen wir, weiß die Menschheit ja noch gar nicht, was da draußen alles wirklich zu holen ist. Also sie wissen schon viel, aber was alles wirklich da draußen ist, wissen wir nicht.
Oder was halt dann in Zukunft vielleicht auch interessant ist zum Holen, weil wir werden vielleicht in Zukunft ganz andere Rohstoffe auch interessant finden.
Ich wollte gerade sagen, ich werde mir die Saturnringe und den Nagel reißen, um das ganze Wasser dort.
Auf jeden Fall gibt es jetzt noch was Spannendes dazu. Weil diesen Mondvertrag hat eigentlich niemand unterschrieben.
Okay.
Na dann. Gut. Also prinzipiell, diese Gesetzeslücke gibt es noch immer.
Vertrag ohne Unterschrift.
Und das Witzige ist, das habe ich vor kurzem jetzt auch gelesen, also es gibt keine, sagen wir jetzt, Abteilung, die sich jetzt mit den Verkäufen oder mit so den Grundstückseigentum von Weltraumkörpern zum Beispiel das beschäftigt. Also es gibt, Grundstücksämter auf der Erde gibt's, aber sowas gibt's halt für andere Himmelskörper nicht. Und das Lustige ist, es gibt einen Amerikaner.
Ah, ja, ich kann mir doch einen Stern kaufen.
Ja, das würde ich auch gerade sagen. Ist das jetzt alles fake?
Das ist halt
was, der Stern jetzt das nicht ist, mir? Ist das illegal?
Moment, das ist das Lustige. Weil da gab es einen Amerikaner, der hat 1980, der heißt Dennis M. Hope, 1980 beim Grundstücksamt in San Francisco, hat der Besitzanspruch auf den Mond angemeldet. Und
ah, gleich den ganzen.
Mhm.
Ach so.
Und anscheinend gibt es, wo es jetzt anerkannt, in Amerika so ein Recht, dass quasi innerhalb von 8 Jahren kann da Einspruch erhoben werden. Und genau, ist aber nicht passiert. Niemand hat da Einspruch erhoben. Auch dieser Weltraumvertrag, der hat diese Verkäufe durch Privatpersonen jetzt nicht explizit verboten. Also der ist eben da auch einfach noch offen in diesem Bereich. Und dieser Dennis Hope, der hat eine Firma gegründet namens Lunar Embassy. Also quasi die Mond... Wie heißt das auf Deutsch? Embassy?
Botschaft.
Die Mondbotschaft, genau. Und hat dort eben gesagt, es gibt so Grundstückszertifikate und er verkauft Grundstücke auf dem Mond. Hat damit gutes Geld gemacht.
Ja.
So.
Und jetzt ist das Lustige, also.
Weil nach amerikanischem Recht.
Moment, das ist ja das Ding. Amerikanisches Recht gilt hier trotzdem nicht, weil es ist ja nicht Amerika, sondern das Grundstücksamt in San Francisco. Dort ist es angemeldet. Aber das Grundstücksamt für San Francisco ist für Himmelskörper nicht zuständig. Und das heißt,
okay.
Auch quasi, er hat einfach das aus dem Weltraumvertrag sehr groß interpretiert und war so, oh ja, das gehört jetzt mir. Und prinzipiell sind aber trotzdem diese Grundstückszertifikate, die er da verkauft, bedeuten nichts. Also selbst wenn du da jetzt also gekauft hast, I'm sorry for you, nee. Es heißt nichts, weil der hat, also er hat nicht, sagen wir jetzt blöd gesagt, er hat nicht Unrecht, aber er hat auch nicht Recht. Es ist so.
Aber könnte ich ihn dann verklagen, weil er mir etwas verkauft hat, das gar nicht ihm gehört?
Nein, weil er hat es ja trotzdem angemeldet. Also das ist ja das Schwierige. Das ist ja das Schwierige.
Ach so, es ist sogar legal, oder was?
Weil ja auch keiner Rechtsanspruch eingelegt hat. Also es gab keinen Einspruch dagegen.
Das ist so kaputt.
Aber ich dachte, das Amt ist nicht zuständig für...
Also er hat prinzipiell das angemeldet bei diesem Grundstücksamt. Und da hat keiner eingesprochen oder gesagt, das geht nicht. Der Weltraumvertrag lässt auch diese Lücke offen. Das heißt, es ist nicht erlaubt durch den Weltraumvertrag. Und gleichzeitig, das Problem ist mit diesem Grundstücksamt, dass quasi das Grundstücksamt, wenn du jetzt sagen wir auf der Erde dieses Grundstück kaufst, dann wird das dort eingetragen und das ist eben zuständig für San Francisco.
Mhm.
Aber dieses Grundstücksamt in San Francisco, wo er das zwar angemeldet hat, ist nicht für Grundstücke auf dem Mond eigentlich zuständig. Das heißt, die sagen eigentlich so, ja, du hast es bei uns angemeldet, aber wir haben damit nichts zu tun. Und deswegen bedeuten die erst recht nichts. Also quasi, er hat schon dieses Recht drauf, die zu verkaufen, aber gleichzeitig bringt es überhaupt nichts, weil er es nicht machen kann, weil es keine Stelle gibt, die das offiziell einträgt. Das ist voll lustig.
Ich stelle mir gerade vor, dass du in Österreich zu einem Amt gehst und sowas beantragen willst. Ich glaube, die Leute dort würden einfach die Polizei, glaube ich, wahrscheinlich.
Ach ja. Ja, das auf jeden Fall, weil ich das eben tatsächlich über den Mond bin ich gestolpert auf dieses Weltraum, auf diesen Weltraumvertrag und dann noch diese Rechtsfragen so quasi, okay, Himmelskörper darf keine Person explizit gehören, aber wie ist es mit den Rohstoffen davon, wie ist es, weil das gehört ja uns allen und da, mega schwierig, das wird glaube ich auch noch sehr relevant in den nächsten Jahren eigentlich, so diese
ich
Fragen.
Ich glaube auch, ja.
Dementsprechend.
Vor allem auch, wie sehr halten sich die Leute dann auch im Endeffekt dran? Wie viele Loopholes werden gefunden, ja, damit man doch maximal Profit aus allem rausholen kann?
Genau.
Ja.
Also spannend. Das fand ich auf jeden Fall einen lustigen so Sidetrack dazu, dass einfach, es gibt eine Lunar Embassy und man kann sich Mondgrundstücke kaufen, aber es bedeutet nichts. ja.
Kaufen wir uns für das Keksuniversum ein Mondgrundstück.
Ja.
Dann können wir am Mond Kekse backen in Zukunft. Oder ganz teuer verkaufen.
Okay.
Genau, und dazu jetzt eigentlich auch nochmal als kompletter Abschluss. Okay. Es gibt ja oft die Frage, oder früher, wisst ihr, besteht der Mond aus Käse? Nein, er besteht nicht aus Käse. Er besteht auch nicht aus Keksen, sondern, wir haben vorher schon festgestellt, ziemlich sicher besteht der Mond aus Teilen von unserer Erde sogar. Ich werde jetzt noch meine Mondsandkekse weiter essen. Ganz prinzipiell zu diesem Weltraumrecht, da gibt's, wie gesagt, würde ich wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge dazu machen, weil da mega viele Sachen gibt, die da sehr viel mit reinspielen. Ich habe jetzt auch nur einen Bruchteil davon erzählt, aber da geht's auch nochmal zu Mondgestein und alles, nochmal ganz spannende Sachen dazu. Wie gesagt, das kann man sich auch gerne mal ein bisschen einlesen.
Fände ich
richtig interessant.
Echt toll, wenn du noch eine Folge dazu machst, weil damit kenne ich mich überhaupt nicht aus und das klingt wirklich sehr spannend, ja.
Damit verabschieden wir uns für heute von euch.
Und wenn ihr brennende Fragen habt, schreibt uns gerne an info@keksuniversum.at oder auf Instagram unter keks.universum. Unsere Folgen findet ihr auf unserer Website keksuniversum.at, aber auch auf Spotify, YouTube und überall, wo ihr Podcasts hört.
Alle Links findet ihr in der Infobox. Bis zum nächsten Keks.
Tschüss.
Um einen groben Überblick über die Themen zu verschaffen, sind einige Informationen vereinfachter dargestellt, als sie in Wirklichkeit sind. Wir gehen in weiteren Folgen genauer auf einzelne Themengebiete ein. Für Fragen und Anmerkungen schreibt uns gerne eine Mail. Über Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen von Keksverzehr fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.